Du kennst das Bild bestimmt. Also wir alle haben es doch sofort vor Augen, wenn wir an einen richtig guten Espresso denken, oder?
Mhm, absolut. Italienische Piazza, Sonne.
Genau.
Genau das. Da ist diese sonnenüberflutete kleine Piazza in Neapel. Und dann dieser charismatische Barista mit so einer tadellos sitzenden ledernen Schürze, der mit einer ganz eleganten Bewegung so einen massiven Chromhebel nach unten drückt.
Zischender Dampf.
Ja, zischender Dampf steigt auf und dann fließt da diese sirupartige, dunkelbraune Flüssigkeit in so eine winzige, vorgewärmte Tasse.
Dieser ganze Moment, der schreit ja quasi nach Emotion, nach Handwerkskunst, nach diesem ultimativen Dolce Vita.
Richtig. Und das ist ein extrem mächtiges Narrativ. Wer sich heute eine Premium-Espresso-Maschine für die eigene Küche kauft, der kauft in der Regel eben nicht nur Hardware.
Er kauft im Grunde ein Ticket für genau dieses mediterrane Lebensgefühl. Also die Maschinen haben meistens wahnsinnig klangvolle italienische Namen. Das ganze Marketing spricht von Leidenschaft und Tradition und so weiter.
Und exakt an diesem Punkt müssen wir bei unserer heutigen tiefen Analyse ansetzen. Denn wir haben hier heute einen Stapel an internen Gründungsdokumenten, Markenrichtlinien und Produktdatenblättern auf dem Tisch. Zieldatum dieser Papiere ist kurz vor dem 1. Juli 2026. Und das Unternehmen hinter diesen Dokumenten, das nimmt dieses wunderschöne romantische Ölgemälde der Kaffeeindustrie, zerreißt es buchstäblich in 1000 Stücke und...
Und tapeziert die Wand stattdessen mit einem nüchternen TÜV-Zertifikat.
Exakt. Es geht um ein Start-up namens Omaneo GmbH. Sitz in Neuss. Und unsere Mission für diesen intensiven Blick in die Quellen ist es, heute herauszufinden, wie ein völlig unkonventioneller Gründer diesen stark romantisierten und umkämpften Markt aufbrechen will. Und zwar mit radikaler, ungeschönter Ehrlichkeit.
Was direkt die wichtigste Frage aufwirft, finde ich. Also wer baut so ein Unternehmen überhaupt auf?
Ja.
Wenn wir uns Startups im Kaffeebereich normalerweise ansehen, erwarten wir ja meistens so hippe Röstkollektive aus Berlin oder skandinavische Designpuristen Mitte 20, ne?
So ein typisches Startup-Klischee halt.
Genau. Aber die internen Dokumente von Omaneo, die zeigen uns Dieter Eitz. Er ist 67 Jahre alt, also ein Mann, der sein Berufsleben eigentlich schon hinter sich hat und bereits in Rente ist.
Da bin ich beim Lesen der Quellen auch wirklich kurz hängen geblieben. Ich dachte so, warte mal, ein 67-Jähriger im Ruhestand gründet ein Hardware-Startup für Espressomaschinen.
Ja.
Das allein ist ja schon ungewöhnlich. Aber sein Hintergrund macht das Ganze eigentlich noch absurder. Weil Dieter Eitz ist jetzt kein ehemaliger Barista-Weltmeister oder so. Er war Inhaber und Geschäftsführer der Janus.net AG.
Ein reines B2B-Tech-Unternehmen.
Richtig. Die haben Firmen Zugang zum Internet, Domain-Registrierungen und sowas wie Webseitenerstellung angeboten. Wir sprechen hier also von einem waschechten, knallharten Tech-Veteranen aus der Ära der frühen digitalen Infrastruktur.
Und das ist wichtig zu verstehen, weil seine komplette DNA eben aus diesem Business-to-Business-Sektor stammt. Da geht es um Serververfügbarkeiten, Service-Level-Agreements und harte technische Fakten. In der B2B-Welt kaufst du ja keine Emotionen, du kaufst Zuverlässigkeit. Und diese Denkweise überträgt er jetzt 1:1 auf ein hochemotionales Endkundenprodukt.
Krass, ja.
Und er macht das eben nicht mit einer riesigen Agentur oder einem großen Team. Die Dokumente offenbaren, dass Eitz für den Aufbau von Omaneo extrem tief in die Werkzeugkiste der künstlichen Intelligenz greift. Er nutzt primär dieses Tool Claude Code, um quasi alle seine Prozesse zu automatisieren.
Warte mal, für alles?
Ja, von der Erstellung der kompletten Website über die Ausarbeitung der Corporate Identity bis hin zur Recherche von wahnsinnig komplexen regulatorischen Importvorgaben.
Okay, das musst du mir mal kurz greifbar machen. Wir haben hier also einen 67-jährigen Ex-Tech-Chef, der sich abends nicht mit irgendwelchen Marketingagenturen an den Tisch setzt, sondern an seinem Rechner sitzt und eine KI über eine Kommandozeile ansteuert.
Exakt so.
Beim Import von asiatischen Elektrogeräten. Das ist wirklich faszinierend. Aber das wirft für mich direkt das allergrößte Problem dieses ganzen Businessmodells auf. Den gewaltigen Elefanten im Raum sozusagen.
Die asiatische Herkunft.
Ja, Er importiert die Maschinen aus Asien.
Das ist ein massiver Konfliktpunkt. Definitiv. Die Zielgruppe, die Omaneo hier anvisiert, das sind ja Käufer zwischen 35 und 65 Jahren im Dachraum. Also Menschen, die durchaus bereit sind, viel Geld für Kaffeegenuss in die Hand zu nehmen.
Aber diese Leute, also die erwarten doch bei Espresso zwingend diesen Stempel Made in Italy. Oder wenn es jetzt wirklich um die Präzision der Technik geht, dann wenigstens Made in Germany. Wenn du dieser wirklich technikaffinen Käuferschaft erzählst, das Herzstück ihrer geliebten morgendlichen Kaffeezeremonie kommt aus China oder Asien generell, dann klappt doch im Kopf sofort die Schublade mit der Aufschrift billige Massenware auf.
Klar, der Reflex ist da.
Ich meine, so ein Espresso-Enthusiast, der streichelt doch morgens liebevoll seine italienische E61-Brühgruppe, oder? Ein asiatischer Import fühlt sich für diese Zielgruppe wahrscheinlich so an, als würde man versuchen, einem Franzosen so einen britischen Rotwein als Premiumprodukt zu verkaufen.
Schöner Vergleich.
Wie löst man dieses gewaltige Stigma denn auf?
Tja, was hier extrem faszinierend ist, die branchenübliche Taktik wäre ja Verschleierung. Ne? Man erfindet irgendeinen Namen, der nach so einem kleinen romantischen Dorf in der Toskana klingt.
Genau, und druckt Designed in Germany riesig auf den Karton.
Richtig, und hofft einfach, dass bloß niemand fragt, wo die Platinen eigentlich gelötet wurden. Aber Etz, der wählt den exakt entgegengesetzten Weg. Er macht die Herkunft zum absoluten Kern seiner transparenten Kommunikation. Sein Leitspruch lautet schlicht: Wir sagen, was wir denken und tun, was wir sagen.
Puh, das ist ja ein extrem altmodischer Werteanker. So dieses typische Ein-Mann, ein Wort.
Ja, und das ist der ultimative Gegenentwurf zum heutigen Marketing-Sprech. Er kommuniziert in den Unterlagen glasklar, dass die Maschinen in Asien gefertigt werden. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil dort mittlerweile erstklassige Hardware zu bezahlbaren Konditionen produziert wird.
Okay, aber wie sichert er sich dagegen die Qualitätsbedenken ab?
Er verspricht, dass jene einzelne Maschine, die aus Asien ankommt, hier in Deutschland physisch geprüft wird, bevor sie an den Endkunden geht.
Ah, er fungiert also quasi als Türsteher für die Qualität.
Genau. Er sagt seinen Kunden im Grunde: Ich weiß, dass ihr bei asiatischen Importen extrem skeptisch seid. Müsst ihr auch sein. Und deshalb übernehme ich dieses Risiko komplett für euch. Jede Maschine geht durch meine Hände.
Und diese Philosophie der ja fast schon schmerzhaften Ehrlichkeit, die zieht sich in den Dokumenten wirklich durch jede noch so kleine Nuance der Markenkommunikation. Also Omaneo verbietet sich selbst schlichtweg alles, was wir heute unter modernem Marketing verstehen.
Es ist ein Anti-Marketing-Konzept.
Absolut. Die internen Richtlinien lesen sich wie so ein Manifest gegen die Werbeindustrie. Es gibt da strikte Vokabelverbote. Zum Beispiel darf das Wort AI nicht verwendet werden. Es muss KI heißen, weil man Anglizismen reduzieren will. Dann sind Phrasen wie weltbester Espresso oder bahnbrechend oder revolutionär einfach strengstens untersagt. Und jede visuelle oder textliche Anspielung auf dieses besagte deutsche Vita ist absolut tabu.
Also keine Vespa im Hintergrund?
Keine Vespa, kein Schieferturm von Pisa. Die Werbefotos sollen einfach nur das Produkt zeigen, Punkt.
Man erkennt hier wirklich überdeutlich diesen Ingenieursgeist, oder? Alles, was nicht durch harte technische Spezifikationen belegbar ist, gilt bei ihm als Bullshit. Die Dokumente gehen ja sogar so weit, dass als sämtliche Newsletter und Service-Mails persönlich unterschreibt.
Stimmt.
Er verbannt diese in der Branche völlig übliche Floskel "Dein Team, Omaneo". Er unterschreibt knallhart mit "Dieter Eitz, Gründer Omaneo GmbH".
Wobei, das macht auf so einer psychologischen Ebene auch absolut Sinn, finde ich. Wenn du diese Skepsis gegenüber einem Importprodukt überwinden willst, dann darfst du dich nicht hinter einer anonymen Unternehmensfassade verstecken. Der Kunde braucht jemanden, den er symbolisch am Kragen packen kann, wenn die Maschine dann nach 3 Wochen streikt.
Absolut.
Aber, weißt du, hier wird es wirklich interessant. Denn diese Detailversessenheit der Richtlinien, die hat mich dann beim Lesen doch etwas irritiert. Es wird da zum Beispiel pedantisch festgelegt, dass B2B-Kunden immer gesiezt werden, Endkunden aber ein professionelles Du erhalten. Soweit, naja, so normal.
Ja.
Aber dann das visuelle Branding. Also, die Wortmarke Omaneo darf nur in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Die Schriftart muss zwingend Playfair Display sein. Und darunter muss Espresso in Helvetica Bold als Blocksatz stehen. Und dann die Farbe.
Ah ja, der Bronzeton.
Genau, die Primärfarbe ist ein Bronzeton, der auf den exakten Hexcode Raute 9B7A4A festgenagelt ist. Und das kleine O im Logo darf unter keinen Umständen grafisch verändert werden. Also keine kleine Kaffelbohne da reinbasteln, keine Lupe, nichts.
Streng nach Vorgabe.
Als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich kurz, verkauft dieser Mann jetzt Server-Racks für Rechenzentren oder eine Maschine für Kaffeegenuss? Das klingt alles so wahnsinnig freudlos.
Naja, Freude im Sinne von bunter Werbebespaßung ist hier schlicht nicht das Ziel. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist dieser detailversessene, völlig nüchterne Ansatz ein hochintelligenter Filter.
Wie meinst du das?
Na, die Zielgruppe von Oma Neo hat ja in der Regel ein ordentliches Budget, lebt vielleicht in einer schönen Eigentumswohnung und legt extrem viel Wert auf Qualität. Und diese Menschen, die werden doch jeden Tag mit lauten, bunten Werbeversprechen bombardiert.
Mhm, das stimmt.
Die sind völlig immun geworden gegen den 100. perfekten Kaffeemoment deines Lebens auf Instagram. Ads begegnet dieser Werbemüdigkeit mit der Philosophie Substanz statt Hochglanz. Die Strenge des Designs signalisiert unbewusst, wir haben hier keine Zeit für Spielereien, wir konzentrieren uns hundertprozentig auf das Produkt.
Ja, und ein fantastisches Beispiel für diese fast schon sture Faktenliebe habe ich in den technischen Kommunikationsregeln gefunden. Es gibt da die strikte Vorgabe, dass Oma Neo in allen Texten ausschließlich von 3000 Watt Leistung sprechen darf.
Okay.
Die internen Daten zeigen aber, dass die Maschine eigentlich eine TÜV-zertifizierte Dauerleistung von 2800 Watt hat und diese 3000 Watt nur die kurzzeitige Spitzenleistung sind. In der normalen Werbewelt würden doch 99% aller Hersteller sofort beide Zahlen nehmen und so einen Slogan draus machen.
Bis zu 3000 Watt Power.
Ganz genau.
Mit Ausrufezeichen auf den Karton gedruckt.
Aber Eitz verbietet das. In seinen Notizen steht sinngemäß: Eine doppelte Angabe von Wattzahlen verwirrt den Kunden nur. Wir kommunizieren ausschließlich den Maximalwert von 3000 Watt als festen Referenzpunkt. Und zwar ohne jegliche Sternchentexte.
Er eliminiert das Kleingedruckte. Sternchentexte sind in seiner Welt einfach defensive Einschränkungen, die sofort das Vertrauen untergraben.
Ja.
Eine weitere spannende Regel besagt da übrigens auch, dass Werbeversprechen sich ausschließlich auf Features beziehen dürfen, die in ausnahmslos jeder Liefervariante der Maschine auch wirklich verbaut sind.
Ah, okay.
Also wenn es da meine Sonderedition mit edlen Walnussholzgriffen gibt, dann darf dieses spezifische Modell nicht das Aufmacherfoto für die allgemeine Werbekampagne sein. Reutz nennt sowas in seinen Aufzeichnungen wörtlich Markenlüge. Er zwingt sich und sein Unternehmen quasi dazu, den Kunden wie einen intelligenten Erwachsenen zu behandeln.
Wahnsinn! Gut, wir haben jetzt verstanden, dass hier ein tiefenentspannter, aber eben extrem disziplinierter B2B-Veteran am Werk ist, der den Markt mit nackter Transparenz überzeugen will.
Mhm.
Aber, und das ist ein großes Aber, die beste Markenphilosophie bricht in dem Moment zusammen, wenn das Produkt auf der Arbeitsplatte in der Küche nichts taugt. Also lass uns über das sogenannte Hero-Produkt von Oma Neo sprechen.
Gerne.
Die Maschine, die diesen ganzen Prinzipien standhalten muss, und schon beim Namen musste ich wirklich laut lachen. Wir reden hier nämlich nicht von der Lama Zocco Linea Micra, wir reden nicht von der Vittoria oder der Brezza. Das Aushängeschild dieses Unternehmens heißt omaneo.gudrun.
Und zwar in Großbuchstaben geschrieben und durch den Punkt untrennbar mit der Wortmarke verbunden.
Ja, ein kompletter Bruch mit jeder Konvention. Aber mal im Ernst, warum Gudrun? Das klingt für mich nach Kaffeekränzchen mit Filterkaffee in den 80er Jahren bei meiner Tante, aber doch nicht nach einem High-End-Espresso, für den ich den Mahlgrad auf den Mikrometer genau einstelle.
Naja, die Wahl ist strategisch brillant, gerade weil sie auf den ersten Blick so ungelenk wirkt. Die Dokumente erläutern dieses Namenskonzept nämlich sehr präzise. Es sollen bewusst weibliche deutsche Vornamen aus einer ganz bestimmten Generation verwendet werden.
Okay, und was ist der psychologische Anker dabei?
Der Anker ist nicht der Espresso an sich, sondern das Gefühl von Verlässlichkeit. Ein italienischer Name erzeugt doch die Illusion eines Kurzurlaubs. Der Name Gudrun hingegen, der erzeugt die Assoziation von Tradition. Von einer Zeit, in der Dinge noch buchstäblich für die Ewigkeit gebaut wurden.
Ah, verstehe.
Die internen Papiere fassen das mit dem Leitgedanken wie bei Mama zusammen. Also keine aufgesetzte Coolness, sondern ehrliche, grundsolide Qualität.
Okay, das leuchtet ein. Dann lass uns mal unter die Haube dieser grundsoliden Gudrun schauen. Denn bei den technischen Spezifikationen, da war ich teilweise wirklich überfordert beim Lesen.
Dann dröseln wir das mal auf.
Also, die Maschine wird für 799 € auf den Markt kommen. Soweit, so gut. Aber die Dokumente betonen dann mit 3 Ausrufezeichen, dass es sich explizit nicht um einen Dualboiler handelt.
Richtig.
Dieser Begriff darf in der Kommunikation wohl niemals fallen, da er technisch falsch wäre. Stattdessen wird sie als 2 Kreiser mit 3 Heizsystemen beschrieben. Wir haben hier eine PID-Temperatursteuerung, ein Touch-Display und gleich 2 Pumpen. Eine Hauptpumpe von Ulka mit 15 Bar und eine Sekundärpumpe mit 5 Bar. Dazu kommt eine klassische E61 Brühgruppe. Ein massiver Wassertank mit 2 Litern und das Ganze wiegt brachiale 12,5 Kilogramm. Hilf mir hier bitte mal kurz durch den Technikdschungel. Was genau ist der Unterschied zwischen einem Dual Boiler und diesem System und warum ist das überhaupt so wichtig?
Also das ist der Kern der technischen Innovation, die Omaneo hier aus Asien importiert. Ein klassischer Dual-Boiler hat, wie der Name ja sagt, 2 große physische Wassertanks in der Maschine verbaut. Einen Kessel für das Brühwasser des Kaffees und einen für den Dampf zum Milchaufschäumen.
Okay, logisch.
Aber beide Kessel müssen mit enormem Energieaufwand aufgeheizt und dann auf Temperatur gehalten werden. Das dauert in der Praxis oft 20 bis 30 Minuten, bis so eine Maschine überhaupt erstmal einsatzbereit ist.
Das nervt morgens natürlich extrem.
Genau. Die Gudrun nutzt da ein anderes Konzept. Als 2-Kreiser trennt sie zwar auch den Kreislauf für Dampf und Brühwasser, aber sie nutzt dafür eben keine 2 riesigen Wassertanks, sondern ein intelligentes System aus Durchlauferhitzern und kompakten Thermoblöcken. Das sind diese 3 genannten Heizsysteme.
Das heißt also, das Wasser wird gar nicht auf Vorrat gekocht, sondern genau in dem Moment erhitzt, in dem es durch das System gepumpt wird?
Ganz präzise. Und der massive Vorteil dieser Architektur ist einfach die Geschwindigkeit. Die Dokumente besagen, dass die Gudrun technisch in unter 2 Minuten komplett aufgeheizt ist.
Wow, unter 2 Minuten, wobei Heitz auch hier wieder seine radikale Ehrlichkeit durchblitzen lässt, ne? In der Kommunikation steht nämlich ganz klar, ja, die Heizsysteme sind nach 2 Minuten heiß. Aber für den optimalen, thermisch perfekten Espresso soll der Kunde der Maschine bitteschön 8 Minuten geben.
Mhm.
Kilo schwere Hardware, also das ganze massive Metall der E61 Brühgruppe, komplett durchgewärmt ist. Er verzichtet also bewusst auf den schnellen Werbeerfolg der 2-Minuten-Maschine, um falsche Erwartungen beim Geschmack zu verhindern.
Genau das ist es. Und um deine Frage zu den Pumpen noch zu beantworten, dass in dieser Preisklasse gleich 2 Pumpen verbaut sind, das löst ein massives Problem von vielen günstigeren Maschinen.
Welches Problem?
Naja, wenn eine einzelne Pumpe gleichzeitig den Druck für die Brühgruppe aufbauen muss und parallel noch Wasser für den Dampfkreislauf nachschieben soll, dann kommt es unweigerlich zu Druckschwankungen. Der Espresso extrahiert dann ungleichmäßig.
Ah, verstehe.
Indem die Gudrun aber eine massive 15 Bar Pumpe exklusiv nur für den Espresso-Bezug nutzt und eine kleinere 5 Bar Pumpe die sekundären Systeme steuert, bleibt der Druck auf dem Kaffeepuck absolut stabil. Das ist echte Ingenieurskunst, die sich direkt in der Tasse bemerkbar macht.
Okay, also das klingt alles fantastisch. Aber Moment, da muss ich jetzt echt mal vehement einhaken.
Klar.
Wir reden hier über PID-Steuerung, mit der ich die Temperatur aufs Grad genau programmieren kann. Wir reden über getrennte Kreisläufe für gleichzeitiges Brühen und Schäumen, über dedizierte Pumpen und ein Touch-Display.
Mhm.
Wenn ich mich jetzt auf dem Markt für Espressomaschinen umsehe, dann finde ich diese Kombination an Features normalerweise bei Geräten, die irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro liegen. Omaneo ruft hier 799 Euro auf. Ist dieser Preis nicht schon wieder fast gefährlich?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf.
Weil, also das ist ja, als würde man mir einen brandneuen Sportwagen mit Vollausstattung zum Preis von einem gebrauchten Kleinwagen anbieten. Da greife ich doch nicht blind zu. Da suche ich instinktiv nach dem Haken. Denkt die Zielgruppe da nicht sofort, da muss doch an den Ventilen oder der Elektronik gespart worden sein?
Absolut. Diese Skepsis ist sogar die allergrößte Hürde beim Markteintritt. Die Dokumente nennen dieses Phänomen wörtlich den Preisschock im Premium-Segment. Eitz weiß ganz genau, dass 799 Euro für diese Spezifikationen fast schon unseriös günstig wirken könnten.
Eben.
Und genau deshalb funktioniert seine ganze Strategie ja nur im Zusammenspiel aller Faktoren, die wir bisher besprochen haben. Sein echtes Alleinstellungsmerkmal, also der USP, das ist nicht die Pumpe an sich oder das Touch-Display.
Sondern?
Diese greifbaren Ansprechpartner in Deutschland.
Ah, okay. Er fängt diese Skepsis also über das Vertrauen in seine eigene Person und seine Qualitätssicherung auf.
Ganz genau. Die Argumentation gegenüber dem Kunden ist dabei bestechend logisch. Der asiatische Markt für diese Bauteile hat sich einfach extrem weiterentwickelt. Die Produktion ist günstiger geworden. Aitz gibt diesen Preisvorteil direkt weiter, und zwar ohne die übliche Luxusmarge von 50% für irgendeinen italienischen Markennamen aufzuschlagen.
Mhm.
Der Kunde kauft die Hardware zum ehrlichen Preis und Aitz steht mit seinem eigenen Namen in Neuss dafür ein, dass die Maschine auch jahrelang funktioniert.
Womit wir im Grunde bei der Phase nach dem eigentlichen Kauf angekommen wären. Denn Dieter Aitz verkauft ja offensichtlich nicht einfach nur einen 12-Kilo-Karton und wünscht dem Kunden dann viel Glück auf seinem weiteren Lebensweg, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Wenn man sich diese Gründungsdokumente ansieht, dann baut er um die Gudrun herum ein extrem engmaschiges Barista-Ökosystem auf. Und das erinnert mich wirklich wieder massiv an seine Vergangenheit in der B2B-Tech-Branche.
Im B2B-Bereich nennt man sowas ein Service-Level-Agreement. Du verkaufst einem Unternehmen ja nicht nur einen Server, du garantierst ihm auch vertraglich, dass dieser Server zu 99,9% der Zeit läuft.
Richtig.
Und wenn er dann doch mal ausfällt, dann steht innerhalb von 2 Stunden ein Techniker auf der Matte. Exakt diese Logik überträgt Aitz auf Omaneo.
Weil das Hauptproblem bei asiatischen Direktimporten ist ja genau diese berüchtigte Servicewüste, ne? Ein Ventil reißt, eine Platine brennt durch und plötzlich erreichst du einfach niemanden mehr.
Genau. Oder du musst halt 6 Wochen auf ein Ersatzteil aus Shenzhen warten, das dann irgendwo beim Zoll hängen bleibt.
Oh ja, ein Albtraum. Und Omaneo positioniert sich hier völlig gegensätzlich. Der Claim lautet ja wörtlich: Kunden stehen nie im Regen. Es gibt eine direkte Telefon- und E-Mail-Beratung direkt aus Deutschland und vor allem gibt es ein Ersatzteillager vor Ort in Deutschland, um superschnelle Reparaturen zu gewährleisten.
Das ist der absolute Sicherheitsgurt für die Zielgruppe. Aber das Ökosystem geht ja noch viel weiter. Es umfasst nämlich auch das komplette Zubehör, das man braucht, um, wie es in den Quellen heißt, selbst guten Espresso zu machen.
Mhm.
Eins wisst natürlich, dass die beste Maschine der Welt nur grauenhaften Kaffee produziert, wenn die Kaffeemühle daneben nichts taugt oder das Kaffeemehl nicht im richtigen Winkel angepresst wird.
Und auch bei diesem Zubehör, da fährt er wieder eine sehr aggressive, aber eben transparente Preisstrategie. Die Dokumente listen da zum Beispiel eine Kaffeemühle mit 64 mm Mahlscheiben für das sogenannte Single Dosing.
Also das grammgenaue Mahlen einzelner Portionen.
Genau. Und die kostet 349 Euro. Alternativ gibt es eine klassische Mühle mit einem großen 750 Gramm Bohnenbehälter für 199 Euro.
Mhm.
Dann einen federgelagerten Temper, der dem Nutzer abnimmt, den perfekten Druck beim Anpressen zu finden, für knapp 40 Euro. Dazu hochpräzise Barista-Wagen für rund 25 Euro. Also wenn man all diese Puzzleteile zusammensetzt, dann baut Aitz hier im Grunde einen One-Stop-Shop für budgetbewusste Kaffeenerds.
Ja.
Er will nicht nur die Maschine verkaufen, sondern die gesamte Barista-Erfahrung kontrollieren. Der Kunde muss Omaneo im Grunde nie wieder verlassen. Das ist ja fast wie bei Apple, nur eben für Kaffeebohnen.
Der Vergleich passt sehr gut. Er liefert hier 3 entscheidende Säulen. Erstens die Hardware, also die Gudrun und die Mühlen.
Zweitens
das Sicherheitsnetz durch den deutschen Support und das lokale Ersatzteilerlager.
Und drittens?
Drittens ist die Ausbildung. Die Dokumente zeigen, dass Omaneo auch ein eigenes Online-Magazin und einen Blog aufbaut, um Wissen zur Extraktion, zu Mahlgraden und Röstungen zu vermitteln. Das ist Community-Building par excellence.
Ah, okay.
Diese Dreifaltigkeit trifft einfach exakt die Schmerzpunkte von Leuten, die in das Thema Espresso einsteigen wollen, sich aber bisher von dieser enormen Komplexität und den astronomischen Preisen klassischer Hersteller abschrecken ließen.
Und um dieses Gesamtpaket dann abzurunden, implementiert er in den Shop lauter kleine Vertrauenssignale, die tief in der deutschen Konsumentenseele verankert sind, finde ich.
Was meinst du genau?
Naja, Kauf auf Rechnung zum Beispiel, das ist immer noch ein massiver Vertrauensbeweis eines Händlers an seinen Kunden. Dazu kommen so Sachen wie SSL-Verschlüsselung im Shop, 10 Euro Newsletter-Rabatt, ein klimaneutraler Versand per DHL Go Green und eine Verpackung, die zu 100% auf Plastik verzichtet.
Mhm.
Also kein Styropor, keine Folien, nur komplett recycelbare Materialien. Wobei in den Dokumenten auch dazu wieder steht, das ist kein Marketing, das ist Haltung.
Was uns wieder direkt zurück zu seinem Kernprinzip führt. Keine hohlen Phrasen. Wenn Omaneo umweltfreundlich versendet, dann tun sie das nicht, um sich einen hübschen grünen Sticker auf die Website zu kleben, sondern weil es die rationale, richtige Entscheidung ist.
Richtig.
Und genau diese tiefe Konsequenz ist es, die aus einem simplen Importgeschäft am Ende eine ernstzunehmende, disruptive Marke macht.
Fassen wir diese unglaubliche Blaupause für einen Markteintritt mal zusammen. Ein 67-jähriger Tech-Veteran aus dem B2B-Sektor nutzt KI-Tools, um sich um Ruhestand in ein völlig neues Segment einzuarbeiten.
Mhm.
Er blickt auf diesen elitären, von italienischer Romantik und Marketing-Superlativen durchtränkten Espresso-Markt und beschließt einfach, all diese Regeln zu ignorieren. Er setzt stattdessen auf hochmoderne asiatische Hardware zum Preis von 799 Euro, paart diese mit radikaler, fast schon humorloser deutscher Direktheit und einem lückenlosen Service-Ökosystem.
Keine versteckten Wattzahlen, kein Bullshit-Bingo, sondern einfach Fakten.
Genau. Und er nennt das Herzstück dieser ganzen Operation allen Ernstes Gudrun.
Es ist ein absolut faszinierendes Experiment. Er nimmt den potenziell größten Schwachpunkt seines Modells, also diese asiatische Herkunft der Maschinen, und macht sie durch gnadenlose Transparenz und die Übernahme der persönlichen Verantwortung zu seinem allerstärksten Verkaufsargument.
Dieser Blick hinter die Kulissen, also noch lange bevor die Marke im Juli 2026 überhaupt das Licht der Welt erblickt, der zeigt uns heute, wie mächtig so ein radikaler Perspektivenwechsel eigentlich sein kann. Und das bringt mich zu einer Frage, die du dir jetzt im Anschluss an diese Tiefenanalyse gerne selbst stellen darfst.
Mhm.
Wir sehen hier, wie jemand versucht, eine extrem emotionalisierte, oft völlig überteuerte Lifestyle-Erfahrung wie eben den Heim-Espresso völlig neu aufzuholen. Und zwar rein durch rationale Tech-Prinzipien, B2B-Service-Logik und die totale Verweigerung von klassischen Werbeklischees. Wenn dieser Ansatz bei Kaffeemaschinen wirklich funktioniert,
ja, welche anderen völlig überromantisierten Lifestyle-Branchen in unserem Alltag schreien eigentlich aktuell genauso laut nach exakt dieser Art der humorlosen, ehrlichen Disruption. Ein Gedanke, den man bei der nächsten Tasse Kaffee wunderbar für sich weiterdenken kann. Danke, dass du uns heute auf diesem intensiven Blick in die Quellen begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.